Das Täuschli-Pläuschli-Gesetz wird von allen ehrenhaften Jägern glitzernder Dinge respektiert. Ihr müsst allerdings darauf achten, auch beim Einsatz des Täuschli-Pläuschli-Gesetzes, dass ihr nicht vorher so hart einen Scheiß produziert, dass ihr nicht mehr wisst, wie ihr in der Linie zurückgekommen seid. Was will ich euch damit sagen? Gute Frage. Freddy, was will ich den Leuten damit sagen?
Wenn man tauscht, soll man reden.
Ich glaube, das war's. Aber ich glaube, eigentlich geht es heute um Sequencing.
Ja, genau.
Ich hab mir wie immer was überlegt, was so awkward wie möglich ist zum Einstieg. Und da viel mehr Leute den Treasure Never spielen sollten, habe ich den Flavortext vom fantastischen Treasure Never gesehen. Und er hat ein klein bisschen Wahrheit, obwohl es so weird klingt. Wenn wir heute über Sequencing sprechen, das hat auch ein bisschen was mit Table Politics zu tun oder der Art, wie gespielt wird am Tisch, weil man schon so, also so Dinge wie Länder zurücknehmen, nochmal eine Stufe zurückgehen, Zauberspruch zurücknehmen und so. Das hat Einfluss auf Sequencing, aber da können wir ganz am Schluss, glaube ich, nochmal drauf kommen, weil eigentlich ist ja der Trick beim Sequencing oder auf Deutsch dem Aneinanderreihen, dass man es schafft, in Magic allgemein seine Spielelemente so zeitlich anzuordnen, dass man selber immer die meisten Optionen hat und die meisten Ressourcen, um die Optionen einzusetzen. Also kompliziert ausgedrückt, ich setze meine Länder, Artefakte, Kreaturen so ein, dass ich immer das Maximum an Mana zum Beispiel, meistens ist es das Maximum an Mana, habe, damit ich dann so viele Zaubersprüche wie möglich zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie sprechen möchte, auch sprechen kann.
Oder in einfachen Termen, erstmal warten, was wird. Schauen wir mal. Das gute bayerische Schauen wir mal ist tatsächlich ein guter Weg, wie man mit Sequencing umgehen kann. In dem Podcast sequenzen gerade ich und Jochen uns gegenseitig ab mit dem Reden. Und wichtig sind aber natürlich dabei auch, ähnlich wie beim Reden, ein paar kleine Regeln und Dinge, wo man zum Beispiel auch zwischenreden kann und sowas. Also wollen wir jetzt uns erstmal das Sequencing anschauen, was das überhaupt genauer ist, weswegen wir überhaupt dieses Thema ansprechen, weil es kam ja doch ein bisschen Kontroverse auf nach unserer letzten Folge, die um Kontroversen ging. Wie kontrovers. Und
glaubst du, die wird auch kontrovers? Ich glaube nicht.
Nee. Vor allem wollen wir dann schauen, wie eigentlich Sequencing in Magic funktioniert, wann man das bricht und halt, ob es in Commander eigentlich so seinen Platz hat, wie es geschrieben ist.
Genau, weil, also wir haben einen eigenen Unterpunkt dazu, es gibt ja durchaus einen Unterschied, logischerweise, zwischen Sequencing im One-on-One und Sequencing in Commander, auch wenn natürlich technisch gesehen der Begriff immer der gleiche ist, und man auch sagen kann, es gibt bestimmte Fälle, in denen unterscheidet es sich null. Aber Freddy und ich sind ja auch dafür bekannt, dass wir einfach Begriffe nehmen und was ganz anderes draus machen. Schließlich seid ihr auch alle Vortos. Übrigens, fantastische Folge, hört die unbedingt mal an.
Auf die bin ich immer noch stolz und die ist immer noch wahr, egal wie sehr Fritz sagt nein.
Er ist auch nicht hier, um zu widersprechen, also Pech gehabt.
Auf jeden Fall, eine wichtige Sache ist, fangen wir mal mit der grundlegenden Aussage an. Weswegen sollte ich auf Sequencing achten? Also weswegen ist die Zugreihenfolge meiner Aktionen wichtig? Eines der ersten Dinge, die den meisten Magic-Spielern beigebracht wird, ist, im 1v1 in der Main Phase 2 zu spielen. Erst angreifen, erst die Main Phase 1 hätte sich lassen und danach Karten spielen. Deswegen ist es so.
Genau, da kommen wir gleich drauf, weil ich habe das auch ein bisschen unterteilt in, also erstmal Sequencing, was ist das? Ich glaube, das ist jetzt, da können wir nochmal kurz drauf eingehen, aber es dauert nicht lang. Und dann Sequencing im eigenen Zug und dann so ein bisschen, weil wir möchten ja über Commander sprechen, Sequencing am Commander-Tisch. Und dann haben wir am Ende noch eine spannende Frage, aber die müsst ihr dann erfahren, wenn ihr am Ende da noch da seid. Sequencing, genau. Also, ich würde sagen, was ist das, wozu ist das gut? Man verschwendet kein Mana. Mana ist ja eigentlich die Hauptressource bei Magic, eigentlich die Ressource. Und man erhöht das eigene Tempo und die Möglichkeit für die nächsten Züge, wenn man das richtig macht. Weil, klassisches Beispiel, ich spiele Land, ich spiele ein Solring, ich spiele ein Arcane Signet und dann spiele ich Birds of Paradise. Dann bin ich brutal gut aufgestellt für den nächsten Zug. Ich hatte auch eine fantastische Starthand, muss man dann offensichtlich erkennen, aber die Sequenz ist so, dass ich immer eins nach dem anderen machen kann. Es wird, die meisten Sequenzen sind endlich, außer man hat dann irgendeine spielentscheidende Infinite-Combo, aber wenn die Sequenz endet, habe ich das Maximum aus dem rausgeholt, was ich hatte. Also in dem Fall hatte ich einfach nur mit einem Land auf dem Feld, habe ich dann schon mal im nächsten Zug, wo ich dann nochmal Land spielen kann, schon mal 2, 4, 5, 6 Mana in Zug 2. Ich werde brutal aufs Maul kriegen für die Abfolge von guten Karten, die dann da liegen, aber es ist auch gleichzeitig die beste mögliche Sequenz, das zu legen. Man kann jetzt in dem Fall, kann man eigentlich fast nichts falsch machen, weil man nichts mit etwas anderem austauschen kann, weil man es nicht bezahlen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, dass man erst einen Mana Dog spielt, wird man feststellen, okay, der hat ja keinen Haste. Da kommt man zum Beispiel schneller ans Ende von der Sequenz und hat dann vielleicht noch Mana übrig. Und das passiert eigentlich, wenn man jetzt nur auf den eigenen Zug optimiert, nicht, wenn man sehr gut sequenzt.
Genau, also wenn es rein darum geht, die Handkarten in der Hand auszuspielen, in welche Reihenfolge ich das mache, ist halt erstmal wichtig, welche Mana-Quellen habe ich auf der Hand und was generiert Ressourcen. Also auch möchte ich zum Beispiel erst einen Card-Draw-Spell spielen, bevor ich überhaupt weiterhin Länder oder einen Ramp-Piece committe. Einfach damit ich weiß, habe ich überhaupt in dieser Runde mehr Optionen, als ich dachte.
Genau, und ein bisschen Rechnen gehört dazu, weil oft ist es so, man muss ja erst Mana ausgeben, um Mana zurückzubekommen. Wenn man jetzt mal erstmal nur bei dem Beispiel bleibt, ich brauche Mana als Ressource. Auch bei den Kartenziehen ist das Gleiche. Du musst erstmal kurz was rein investieren und dann kriegst du erst was raus. Das ist auch, glaube ich, bei vielen Commander-Spielern der Grund, warum sie dann bei größeren Zaubersprüchen, ich schließe mich absolut selber mit ein, da sitzen und dann erstmal zählen, was da ist. Die Hand konsultieren, so manchmal ein bisschen ratlos. Dann überlegt man, okay, wie viel wirft es mich zurück und wie viel kriege ich dann raus? Ich bin zum Beispiel nicht besonders gut im schnellen Durchrechnen von Situationen. Und deswegen gebe ich zu, verkacke ich auch manchmal mein Sequencing, weil ich ab und zu einfach den Überblick verliere. Das passiert dir, glaube ich, eher nicht, Freddy, oder?
Ich weiß nicht, ob mir das so oft passiert oder ob ich absichtlich missequence. Aber gut, da wollen wir, darüber können wir noch später reingehen. Erstmal ist es halt wichtig, weswegen ist die Zugreihenfolge wichtig? Die Zugreihenfolge ist wichtig, damit andere Leute überhaupt wissen, was abgeht. Also auch der Gegner. Ein Magic-Spiel ist selten, also ist offiziell meine Runde, deine Runde. Aber ist ja nicht Hearthstone. In meiner Runde hast du Dinge zu tun. Und ich habe Dinge in deiner Runde zu tun. Einer ist zwar die Person, die gerade in der Runde dran ist, aber eigentlich spielen wir ja dann trotzdem gleichzeitig.
Ja, da kommen wir dann auch noch mal, wie gesagt, bei dem einen Punkt dazu, Sequencing am Commander-Tisch, weil das durchaus noch mal was ist, was man einfach, da muss man quasi weggehen von diesem, ich schaue auf mein Board, auf meine Handkarten und wie viel kann ich maximal ausspielen, diesen Schritt zurückgehen und sagen, okay, hier sitzt ja noch Freddy und zwei andere Leute, vielleicht möchte ich nicht mit 0 Mana dastehen, aber da kommen wir später noch drauf. Ich habe das erstmal, das Sequencing im eigenen Zug so aufgeteilt, in drei Untergruppen, so grob, die sind mir zumindest erstmal eingefallen. Das erste wäre, da geht es um Dinge, die das Sequencing entscheidend beeinflussen können. Denn man ist sehr selten in dem Modus, dass man einfach nur sich fragt, wie viel Mana kann ich ausgeben, damit ich am Ende bei 0 bin und so möglichst alle Handkarten gespielt habe. Weil da sitzen halt noch Leute und man muss die auch irgendwie kaputt klöppeln. Deswegen, das erste wäre, ist in dem Zug, der jetzt kommt, der Kampf wichtig. Weil dann ist es zum Beispiel so, dann muss man, du hast ja vorher gesagt, oft kann man warten auf die zweite Main Phase, aber wenn ich ein Deck habe, das sehr kampfzentriert ist, muss ich natürlich bestimmte Dinge trotzdem in der ersten Mainphase machen und kann deswegen mir vielleicht nicht erlauben zu warten. Das ist jetzt zum Beispiel wenn man das neue Precon nimmt mit Eowyn, Eowyn Shield Maiden, die Jeskai-Legende mit Human Tribal, die sagt ja zu Beginn des Kampfes in deinem Zug, wenn ein anderer Mensch ins Spiel gekommen ist, dann kannst du 2 Token erzeugen und wenn du dann mehr als 6 Menschen hast, dann ziehst du noch eine Karte. Das heißt aber auch, dass du in diesem Zug 2 Dinge gemacht haben musst, wenn du das Deck so spielst, dass, wie der Commander sagt, dass die Kampfphase halt wahrscheinlich am wichtigsten ist. Da musst du einen Menschen bereits gespielt haben und du musst Eowyn draußen haben. Die muss zum Glück nicht mit angreifen, das musst du aber auf jeden Fall schon mal das erledigt haben. Das heißt, wenn dir jetzt gerade noch ein Mana fehlt, kannst du eben nicht warten bis nach der Kampfphase und es dann erst spielen und erst mal gucken, was passiert. Das ist auch zum Beispiel, wenn du, hab ein Deck mit Valduk, Keeper of the Flame, der erzeugt Elementare zu Beginn der Kampfphase, dann muss ich natürlich das Equipment, das ihm das ermöglicht, vorher anlegen, weil ich sonst nicht das Maximum raushole. Das ist auch Sequencing, wenn ich sag, dass dieser eine Effekt soll jetzt so stark wie möglich sein, dann muss ich eben in der First Main Phase, muss ich da schon meine Ressourcen verwenden.
Du hast es ein bisschen umschrieben, aber man kann es eigentlich sehr viel klarer auf den Punkt bringen, weswegen Sequencing wichtig ist, beziehungsweise wie ich meine Karten verwende. Denn was möchte ich in einer Runde maximieren, ist eine Frage, die man sich da immer stellen möchte. Wenn ich Schaden maximieren möchte, dann ist dieses alte Sprichwort von Spielen in einer Main Phase 2 meistens nicht der Fall, weil in der Runde, wo ich Schaden maximieren möchte, muss ich eine andere Sequenz einleiten. Wenn ich Optionen offen halten möchte oder wenn ich mehr Optionen sehen möchte oder Mana maximieren möchte, dann muss ich anders handeln als beim Schaden maximieren, anders als bei oder Opportunity Cost maximieren. Weil ich glaube, das sind so die 3 Dinge, die man eben mit guten Zugreihenfolgen maximieren kann. Informationen, Schaden und Möglichkeiten.
Genau, das wäre dann nämlich auch der 2. Punkt, wenn man, das kann nämlich auch sein, dass man zum einen kann man proaktiv sagen, ich möchte das, wie du gerade gesagt hast, ich möchte eben mehr so viel Möglichkeiten, so viel Offenheiten wie möglich, aber es kann ja auch sein, dass du, das hatten wir vorher kurz mit dem Drawspell, dass du vielleicht manche Sachen einfach noch nicht hast, weil du zum Beispiel, oder du willst meinetwegen ein Removal für irgendwas Spezielles aufheben, ein Combat-Trick oder sowas, da kommt man dann schon, gut, im Combat-Trick ist natürlich im Combat, aber du bist dann schon weiter als den Step vorzubereiten. Dann ist es so, dann guckst du erstmal, was der Gegner macht. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich einen Effekt habe, der mich Karten ziehen lässt, wenn meine Kreaturen Schaden zugefügt haben. Dann habe ich endlich das Land vielleicht, das ich brauche, das ich gerade noch nicht hatte. Oder ich habe dann etwas, womit ich in den Zug weiterspielen will. Dann kann ich wieder eben in der 2. Main Phase weitermachen. Und habe dann noch Optionen übrig. Oder kann dann auch sagen, gut, mache ich jetzt nur das eine und halt mir meine Möglichkeiten erstmal weiter offen.
Magic ist ja auch ein Spiel um versteckte Informationen. Wenn man jemanden angreift und der ist ausgetappt und hat kein Mana mehr zur Verfügung, da kann ich immer in diesem Moment den besten, optimalsten Play machen. Weil nichts Zufälliges mehr auf mich zukommt normalerweise. Natürlich gibt es immer wieder diese kleinen Ausnahmen, aber eigentlich passiert mir nichts. Wenn ich aber damit rechnen muss, okay, der greift mit seinem Commander an und ich kann ihn totblocken, aber er hat 6 Mana noch offen. Das kann nicht gut sein, dass mich der Commander angreift. Also lasse ich ihn halt einfach durch. Und dann hat man gratis Commander-Schaden gemacht, zusätzlich zu dem, was man danach noch machen möchte. Und es kann ja auch tatsächlich sein, dass, also es geht hier nicht ums Bluffen. Es kann tatsächlich sein, wenn du mich blockst, dann mache ich was ganz Böses. Und du musst es gar nicht ansagen. Aber dann hast du ja auch eine Art von Kartenvorteil gemacht, indem deine Zugabfolge Schaden maximiert hat.
Das ist ja gleichzeitig was, womit man sich selber das Setup macht, um Informationen zu kriegen.
Ja.
Das ist übrigens auch das vom Anfang, wenn man, das ist vollkommen okay, wenn man am Tisch spielt mit Taxis, Backsies und so, aber da muss man sich halt bewusst sein, dass man damit so ein bisschen das Ganze bricht, weil man natürlich, oder wir hatten es in der letzten Folge, wenn man die Zugreihenfolge nicht einhält, wenn man zu viel plappert und zu viel immer zurücknimmt, dann hat man natürlich dem Gegner es leichter gemacht, gutes Sequencing zu betreiben, weil man ja, weil der weiß, was man auf der Hand hat. Das fängt schon an bei der Art von Mana-Quellen, die man hat. Da ist es jetzt meistens nicht super entscheidend, außer es geht darum, dass irgendjemand zwei Blau hat und braucht für einen Counterspell.
Ich möchte nicht darüber reden, dass ich in meinem Titania monogrünen Deck das letzte Mal Color Screwed war, weil ich nur ein Forest hatte und sonst nur Colorless Länder. 14 Forest Gang.
Es ist mir aber in irgendeinem Mono-Deck ist mir das auch schon mal passiert. Da habe ich wirklich nur. Also, das Deck hat genug Mana, aber ich habe, glaube ich, nur meine ganzen Artefakt Recursion-Länder eins nach dem anderen. So, oh Gott, bitte. Was soll das jetzt? Ja, Doppelrot ist. So, ich liebe Rot sehr, aber Karten mit Doppelrot sind oft mein absoluter Feind.
Genau, aber fehlende Ressourcen. Wie gesagt, ist jetzt etwas. In dem Spiel, in Titania, wo ich so viel Ressourcen ausgegeben habe und dann nie das zweite Grün hatte, hätte ich vielleicht vorher, statt einen 4-Drop zu spielen oder einen 5-Drop zu spielen, so weh es getan hätte, einfach meinen ganzen Turn verschwenden können, um ein Ramp-Spell zu spielen für zwei, der mir meinen zweiten Wald gibt und effektiv würde ich 4 Mana verschwenden in der Runde. 3 bis 4 Mana, je nachdem, wie es halt, in welcher Runde es halt ist. Aber ich hätte die Ressource einfach gebraucht während dem Spiel. Und das ist kein Missed-Sequencing. Das ist was ich gerne, sagt man geht auf Opportunity-Kosten. Es ist sehr schwer, das im Deutschen zu erklären, weil Gelegenheitskosten haben ein bisschen eine andere Konnotierung, aber es passt eigentlich. Denn die Gelegenheitskosten, zum Beispiel 2 Mana sich offen zu lassen für den Counterspell, die sind 2 Mana. Wenn ich nichts habe, was ich in der Runde countern möchte, dann sollte ich auch den Counterspell nicht spielen. Und dann sind einfach 2 Mana weg. Aber die Gelegenheit kann ja sehr wichtig gewesen sein, die Mana offen zu halten. Es gleiche in Titania, einfach den Ramp, um das zweite Grün zu haben, damit ich Runden später doppelt zaubern kann. Weil auch wenn ich jetzt einen starken Effizienzverlust nehme, die Zukunft wird mir helfen. Und es optimieren für Ressourcen ist, glaube ich, nur mal eines der wichtigsten Dinge, die eben am Sequencing rumschrauben, neben Optimierung für Schaden. Aber es ist auch tatsächlich das Schwerste, weil man sehr schnell in Fallen geht oder sehr schnell auf Dinge zurückfällt, die man immer macht, aber eigentlich in der Spielsituation falsch sind. Und das ist tatsächlich sehr häufig, was man macht.
Ja, das liegt daran, dass manchmal beißt sich das. Ich glaube, ich würde es als Investition in die Zukunft bezeichnen, einfach, wenn man jetzt etwas spart, obwohl man es hätte machen, wo man all sein Mana ausgeben hätte können. Es beißt sich ja ein bisschen so mit dieser Philosophie, dass man immer on curve spielt. Also, dass man, was man hat, auch ausgibt. Was absolut vernünftig ist, weil du musst die Dinge ja irgendwann ausspielen und dann im Zweifelsfall ist früher besser. Wenn du jetzt einfach, es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, hier, ich spiele meinen Zollring nicht in der ersten Runde aus, weil mich alle Leute haten. Wenn du damit nichts spielen kannst, ist es auch vollkommen fein. Wenn du eigentlich was spielen kannst, musst du dich halt bewusst entscheiden, dass du das nicht machst, aus irgendeinem Grund. Es kann sein, dass die Leute dich dann vielleicht nicht ins Visier nehmen, was ein absolut verständlicher Grund ist. Aber das beißt sich eben mit diesem vorausschauenden Sequencing, dass man sagt, okay, ich werde hier jetzt nicht meine 7 Mana komplett ausgeben, sondern, wie du gesagt hast, vielleicht nur 3, aber dafür habe ich was übrig, ich kann reagieren, ich stehe im nächsten Zug besser da. Ist halt ein bisschen was, ist vielleicht für Anfänger schwieriger als für Leute, die schon ganz, ganz viel Commander spielen. Aber auch da muss man sagen, das eigene Gehirn ist oft so, du hast es schön gesagt, man läuft da in Fallen, ist oft ein schlimmer Feind, weil wenn man erstmal angefangen hat, aus irgendeinem Grund, meistens ist es ja so, dass man was sieht, denkt man sich, ja gut, ich gebe nicht all mein Mana aus, ich ramp lieber. Und was das Gehirn macht, wenn man nicht sofort dafür auf die Fresse bekommen hat, ist, es ist immer gut, das so zu machen. Und das ist wichtig beim Sequencing, dass man einmal kurz quasi durchrechnet, was man maximal erreichen könnte. Und dann kann man immer noch mit den Informationen, die man selber hat, über das, was man vor sich sieht und was man vor allem ausgeben kann, kann man entscheiden, davon abzuweichen, einfach das Optimum, das Maximum zu spielen, um das Optimum zu erreichen.
So ist genau. Alles hat Gelegenheitskosten. Du hast geschrieben, manche Karten, wenn sie Haste haben, ein Llanowar-Elf, ist ja sowas, wenn man irgendeinen Mass-Haste-Geber hat, wie Anger, der im Friedhof, wenn man eine Mountain hat, allen Kreaturen, die man besitzt, Haste gibt, dann ist es ja eine Gratis-Kreatur, die man spielen kann. Wenn sie aber tatsächlich nichts macht und du spielst sie nur als quote-unquote gratis Kreatur, ja. Du hast eine Karte weniger in der Hand. Das kann später für einen Loot wichtig sein, der dich in was, weil der Llanowar Elf kann wichtig sein, als was zum Abwerfen. Nach einem Board Wipe kann der dir helfen, wenn du zusammen mit einem Beast Whisperer eine Karte ziehen kannst oder so. Gratis Ressourcen sind oft keine gratis Ressourcen. Und das ist auch was Wichtiges.
Ja, das ist das Ding. Weil es eben in Commander, weil du viel mehr Leute mit in die Rechnung einkalkulieren musst. Das ist halt immer, dass du dir wirklich hart überlegen musst. Ich finde das ganz gut mit dem Maximum und dem Optimum. Alles zu spielen ist ja auch in Commander ganz oft ein Grund dafür, dass du dann erst die Aggro ziehst. Gut, du kriegst in dem Sinne, könnte man sagen, du hast die Sequenz des Informationsgewinns hervorragend eingeleitet, weil du dann erfahren wirst, wo die ganzen Removal-Spells sitzen. Aber das ist ja nichts, was du kassieren willst im Normalfall. Außer, ich habe schon öfter in Folgen drüber gesprochen, es kann auch Teil von Sequencing sein, dass man, wenn man zwei Karten in der Hand hat, die zum Beispiel gleich viel kosten, aber eine davon ist sehr viel wichtiger für das eigene Deck und die andere ist nett, also auch gut. Dann kann es auch sein, dass es sich lohnt, dass man die nicht das absolute Maximum an Spielstärke darstellt, ausspielt, denn das wissen deine Gegner ja nicht. Das heißt, du kannst damit dir schon mal Informationen besorgen, wo sitzt denn zum Beispiel der Counterspell oder wird er benutzt dafür, dann siehst du ja, ob eine Person das schon als wichtig genug erachtet, um dir das zu countern oder um es dir eben zu removen, wenn du es dann gelegt hast. Und so kann man ein bisschen gucken, dass man eben diesen Llanowar Elf vielleicht nicht sofort spielt, obwohl er sein Mana wieder reinbringen würde, wenn es im Fall von Haste ist. Ich habe noch Vigilance aufgeführt, weil Vigilance beeinflusst, finde ich, Sequencing schon ein bisschen, weil du damit, du hast es ja auch immer wieder gesagt, du kannst halt einfach anders spielen. Du kannst Schaden maximieren, du kannst dir gleichzeitig aber deine Möglichkeiten offen halten, weil du eben nicht dich offen dastehen lässt, wenn du angegriffen hast. Und das macht es für den Gegner auch viel schwieriger zu lesen, was da passiert. Weil an deinem Kampfboard-State ändert sich erstmal jetzt rein optisch, auch wenn ich nur über den Tisch schaue, gar nichts. Es ist ein großer, für mich auch, psychologischer Unterschied, oder wenn ich einfach schnell sehen kann, die Person hat ungefähr zwei getappte Kreaturen und dann gar keine mehr, oder alles ist immer genauso, wie es ist. Alle sind ungetappt, perfekt da. Ich kann all mein Mana benutzen mit all meinen Vigilance, Mana Dogs. Ich kann dich blocken, wie ich will. Ich kann was weiß ich was damit machen. Ich kann sie für Flashback irgendwas benutzen.
Ich glaube, ich muss einfach mal den Love Letter an Vigilance irgendwie raushauen als Folge. Denn es ist auch so schön im Sequencing, weil die Leute dich nicht hinterfragen. Wenn du mit deinen 4-5 Vigilance jemanden angreifst, dann sind sie halt so, wieso greifst du mich an? Oder wieso hast du gewählt anzugreifen? Es ist halt so, okay, es ist halt gratis. Also, ja, genau. Wie böse kann ich dir sein, wenn du halt einfach tatsächlich das Gratisbier mitnimmst. Und dabei war es gar kein Gratisbier. Es war ein tödliches Bier. So.
Oh no.
Auf jeden Fall.
Wo gibt's?
Ja. Aber wir wollen noch mal einen kurzen Schritt zurückgeben. Weil, klar, wir haben jetzt halt immer über unser Sequencing geredet. Aber was ist mit dem Gegner sein Sequencing? Wie beeinflusst uns das Sequencing von dem Gegenüber?
Ja, das ist wieder so ein klassisches Ding. Ich hab's ja schon ein bisschen so mit dem Baiten, mit dem Counterspell auch. Alles, was wir gerade besprochen haben, gilt natürlich auch umgekehrt für uns. Also wenn ich sehe, dass Freddy da 1A was aufbaut, werde ich vielleicht gucken, dass ich mir das Mana für entweder ein Counterspell offenhalten muss oder mein Sword, der Klassiker, ein Weiß für Swords to Plowshares, damit ich ihm irgendeine wichtige Kreatur rausschießen kann, bevor die Maschine anfängt zu laufen. Das Ding ist, wenn man selber gut und clever sequenzt, zwingt man die anderen halt nach Lösungen zu suchen. Und das merkt man ja selber, wenn man spielt. Wenn jemand da eine saubere Abfolge hat, die einem ein Board aufbaut, auf das man eigentlich dann Mana frei halten muss, damit man eben nicht besiegt wird dadurch, hat der Gegner einen selber auch, der beeinflusst dann, er zwingt dich quasi, dein Sequencing anders zu machen. Und wenn du Furcht hast vor dem einen großen Spruch, sei es ein Boardwipe oder der Mars Resurrection oder sowas, dann wirst du dir deinen Counterspell dein Mana für den Counterspell immer offen halten müssen, damit du jederzeit die Möglichkeit hast, den Counterspell zu spielen. Und damit hat der Gegner ein klein bisschen von deinem Zug für sich gewonnen, weil er ja weiß, was du da machen musst. Und du kommst auch nicht drum rum, denn was ist denn die Alternative? Einfach es nicht zu machen, geht ja auch nicht.
Ich meine, eine andere Sache, die ich interessant finde in dem Fall, ist, dass auch schlechtes Sequencing Informationen preisgeben kann oder dir selbst Falschinformationen füttert. Und da möchte ich jetzt halt ein Beispiel aus der letzten Herr der Ringe Boxing-Liga-Runde nehmen, in dem einer meiner ich hatte zwei Mana offen, eins und ein blau, und ich hatte eine Glorious Scale auf der Hand, womit ich eine Kreatur countern kann, und wenn es legendär war, werde ich vom Ring versucht. Der Gegner spielt Quick Beam, einen 6-Mana-End, der jedes Mal, wenn er oder ein End reinkommt, 2 Kreaturen +2/+2 und Trample gibt. Eine sehr gefährliche Karte auf dem Board. Und es wurde schon quasi gesagt, alles, was er macht, innerhalb von, er spielt die Karte und ich sag noch nichts. Ich sag noch nichts, weil ich gedacht habe, Priority wird gepasst. Aber dann sagt der Erste quasi, er hat keinen Response und dann wird es quasi schon für den Rest auch gewählt. Und Ziele werden angesagt, Angriff wird angesagt und bevor ich überhaupt Moment schreien kann, merke ich, es ist gar nicht so gefährlich für mich, was er jetzt in dem Moment macht. Ich halte einfach meine Klappe weiterhin und niemand wusste, dass ich einen Counterspell offen hatte oder was countern konnte, weil so schnell gesequenced wurde und Dinge angesagt wurden, dass ich einfach mit Klappe halten einen Vorteil bekommen habe.
Ja, das gibt es übrigens auch, wenn man, wie schon erwähnt, in Gruppen ist, in denen man sehr leicht was zurücknehmen darf, sollte man es manchmal vielleicht einfach nicht machen. Da muss man dann einfach entscheiden, wie hoch sind die Kosten dafür, dass ich das jetzt in Anführungszeichen falsch gespielt habe. Und wiegen die das auf, dass ich all meinen Gegnern am Tisch jetzt was über meine Hand verrat. Weil letztlich wissen die deinen Plan nicht. Die wissen aber schon, wenn du dich ärgerst und zugibst, einen Fehler gemacht zu haben, weil das ist relativ klar. Und damit muss man halt immer so ein bisschen überlegen, ob man das, auch wenn man das darf, nutzen will. Weil natürlich, ja, manchmal, wie du gesagt hast, ist es einfach besser, den Mund zu halten, den Ärger runterzuschlucken, dass man vielleicht gerade eben nicht Solring, Arcane Signet, Birds of Paradise hingekriegt hat, aus irgendeinem Grund. Und es einfach so zu lassen, dann wissen deine Gegner zumindest erstmal nichts weiter. Das ist ähnlich wie bei dem Vigilance. Sie wissen dann nichts über deine Hand und nichts über die Pläne, die du hast. Wenn du dich aber mega aufregst und so ein Gesicht ziehst, was passieren kann, kann ich verstehen, wissen sie zumindest, dass dein Zug nicht optimal für dich gelaufen ist. Und das ist manchmal alles, was man braucht, um, ja, jemanden alle Chancen zu nehmen und ihn fertig zu machen.
So.
Zu besiegen, so ist es
richtig. Aber ich glaube, wir sind ja Commander-Podcast. Wir haben über Sequencing lang genug im Abstrakten geredet. Lass uns jetzt über Sequencing in Commander reden und weswegen wir überhaupt über diese Folge angefangen haben. Bitte haltet Turn Order ein. Es ist die eine Sequenz, die mir wichtig ist, neben Untap, Upkeep, Draw. Bitte, es sind zwei Sequenzen. Untap, Upkeep, Draw. Der Upkeep-Step existiert. Es ist eine Sache und eine Phase, in denen man Aktionen tätigen kann.
Ja.
Und nicht nur um Trigger zu reminden, um dann Leuten zu sagen, warte mal, du durftest die Karte noch nicht ziehen. Erstens, weil es eben sauberes Magic ist und sauberes Magic hilft, aber auch, weil es hilft tatsächlich auch mental, sich nochmal seine Option kurz durchzugehen, bevor ein Gegner seinen Zug anfängt. Jetzt, wo alles enttappt ist, weil hier ist nämlich ein kleiner psychologischer Faktor, wenn alles getappt ist und so. Es ist viel schwerer, einen Überblick zu haben. Im Upkeep-Step hat man tatsächlich über das gegnerische Board den meisten Überblick und kann wahrscheinlich die besten Entscheidungen treffen für den Rest vom Zug.
Du meinst, weil alles noch frisch wie der Morgentau
da ist. Weil alles noch da ist. Alles ist ja noch ein bisschen sortierter, als wenn schon manche Kreaturen getappt sind, manche noch nicht. Andere sind mit Summoning Sickness, manche noch nicht. Es ist einfach gerade in dem Moment, sind die Informationen am klarsten. In ganz Magic.
Es macht einem übrigens auch ein bisschen klar, wenn man das, also das ist natürlich super basic und das ist jetzt, also das ist ja kein Sequencing, das man beeinflussen kann in dem Fall, dass es immer Untap, Upkeep, Draw gibt. Aber wenn man das weiß und einfach für sich als Ding, das nicht einfach nur selbstverständlich wie der Sonnenaufgang funktioniert, annimmt und dafür lohnt es sich wirklich ab und zu mal CEDH-Gameplay anzugucken. Das heißt auch, dass manche vermeintlich sehr, sehr gute und billige Zaubersprüche wie Tutoren, die dir Karten oben auf die Bibliothek legen, nicht in jeder Situation das Beste sind, was man machen kann. Denn es kann ja noch passieren vor deinem Drawstep, dass dir jemand in deine, und das wäre dann wieder Sequencing, denn es gehört auch dazu, wenn ich mir die Karten so hinlege, dass ich weiß, wie die gezogen werden, meine Optionen zu maximieren. Da kann dir noch jemand ordentlich in die Parade fahren. Und wenn ihr das sein könnt, weil jemand da gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass irgendjemand im Upkeep überhaupt irgendwas macht, ist das natürlich ein schwerer Schlag. Weil ich meine, der wird sich das nicht hochgetutort haben für nix.
Ja. Wichtig ist auch oder eine Abhilfe dafür, tatsächlich das gut zu machen, ist einfach beim Untap-Step Untap zu sagen, Upkeep, Draw. Es ist keine Sache, die das Spiel verlangsamt. Das kann einfach nur ein kleines Mantra sein. Aber tatsächlich bringt es halt Ruhe in die Richtung. Und damit meine ich nicht, indem man schreit, sondern ganz ehrlich, wenn du Untap, Upkeep, Draw sagst und niemand hat was zwischen diesen drei Dingen gesagt oder so, dann kannst du erstens davon ausgehen, dass die Leute geautopast haben. Und falls doch, haben die Informationen zu verraten. Nicht ja, du. Du willst ja nur faires Magic spielen.
Ist ja ähnlich, wie wenn man sagt, ich gehe jetzt in Combat und so und nicht einfach immer macht.
Ja.
Weil natürlich, du möchtest den Leuten die Möglichkeit geben, ordentlich zu spielen. Und du möchtest ja vielleicht auch das einfach wissen, wie du gerade gesagt hast. Wenn du sagst, ich gehe jetzt in Combat, wenn dir jemand zum Beispiel sagt, sag mir unbedingt an, wenn du in den Combat gehst, dann weißt du ja schon, dass er irgendwas hat, was auf jeden Fall passieren muss, bevor deine Trigger kommen. Das kann sehr interessant und hilfreich sein. Ich musste nur gerade schmunzeln, weil ich mache das auch oft. Ich versuche es dann eher innerlich vor mich hinzusagen, weil es gibt dieses, ich habe irgendwann mal gesehen, so dieses Meme mit he's a 10, but he always says loudly untap, upkeep, draw.
Aber es ist gut.
Ich mache das auch oft genug. Es ist Wenn das irgendwie meine Attraktivität schmälert, dann sei es halt so. Es hilft auf jeden Fall, sich selber zu erinnern. Es hilft an den anderen Spielern am Tisch auch. Ja, es gibt so ein bisschen, natürlich beim Commander-Spielen, wie gesagt, wir spielen ja nicht One-on-One, wir spielen ja im Normalfall spielen wir mit drei anderen Spielern, also zu viert. Deswegen gibt es sowas wie zugübergreifendes Sequencing. Bestimmte Optionen setzt man halt nicht im eigenen Zug ein oder normalerweise nicht im eigenen Zug ein, sondern hält die vor, bis man dann wieder dran ist. Irgendwann sollte man sie schon dann einsetzen, sonst, wie gesagt, man muss den Counterspell nicht spielen, nur weil man das Mana offen hat. Aber wenn man jetzt wiederholt einfach nur sinnlos Dinge vorhält, dann muss man vielleicht zumindest mal überlegen, ob man entweder nicht stark genug getriggert wird von sehr gefährlichen Dingen oder ob man generell die Gefährlichkeit von anderen Spielern vielleicht einfach falsch einschätzt. Das geht sehr stark ins Threat Assessment rein, was richtiges zugübergreifendes Sequencing betrifft.
Du sagst Threat Assessment und wir sagen Optimum versus Maximum. Und ich möchte jetzt hier was anderes proposen. In Commander gibt es eine versteckte Ressource, die in normalen Magic auf 100% gedreht ist. Und die nennt sich Aggressivität. Wie aggressiv sind meine Gegner? 100% teilen sich irgendwie auf den ganzen Commander-Pot auf. Wenn ich quasi ein Birds of Paradise spielen in der ersten Runde, habe ich eine Aggressivität von 20%. Die Leute, okay, ich habe Turn 1 gerannt. Wenn ich noch zusätzlich quasi diese ursprüngliche Sequenz mache von Soiling Signet Mana Birds of Paradise, dann habe ich 20, 20, 20, 20 und ich bin bei 80% Aggressivität.
Okay.
Und in dem Fall werde ich zu einem quasi Must-Kill, weil jemand anders muss erstmal meine Aggressivität überbieten. Oder ich nenne es jetzt einfach mal Aggressivität weiter. Es gibt wahrscheinlich einen besseren Terminus dafür. Aber diese versteckte Ressource ist eine soziale Ressource, die eben tatsächlich einen Riesenfaktor mitspielt. Und deswegen ist es ein tatsächlicher Unterschied zwischen Maximum und Optimum. Weil es Maximum kann es Optimum sein. Wenn ich diese 5 Karten lege und Turn 2 oder 3 gewinnen kann, dann habe ich halt einfach mal die Gotthand gezogen, in der das passiert ist. Und da kann mir die Aggressivität wichtig sein. Wenn ich aber, sag ich mal, sonst relativ wenig zu tun habe, aber trotzdem mir so ein hohes Ziel in den ersten Runden setze an Aggressivität, dann hat es für mich Langzeitkonsequenzen, wo eben dann das Optimum und das Maximum eben andere Sequencing-Züge sind. Es spricht ja nichts dagegen, einen Turn 1 Birds of Paradise zu spielen, Turn 2 Land, vielleicht einen Commander und dann erst zu rampen, um Karten zu ziehen. Weil insgesamt während dem Spielverlauf hat man halt dann vielleicht einen Aggressivitätsfaktor von 45.
Ja, das ist, das hatten wir ja auch schon oft. Das geht ja dann in die Richtung unter dem Radar fliegen, dass man halt dass es manchmal das Optimum ist, wenn man nicht direkt die Mana-Crypt rausballert in seinem Riesendeck. Ich bekenne mich schuldig, ich krieg wirklich oft auf die Fresse, wenn ich das mache. Aber es macht auch Spaß. Es hat mir, glaube ich, noch nie irgendwas gebracht. Vielleicht sollte ich es mal überdenken, aber Goblin-Gehirn sagt, Also betrübt die mich so selten. Weißt du, kleine Anekdote, ich habe letztens gespielt und ich wurde, glaube ich, ich habe genau einmal Schaden von ihr genommen, ich glaube, 8 Zügen oder so. War hervorragend. Dass sie mich nie im Stich lässt, liebe ich sie einfach. Aber ich stimme dir bei allem zu, Freddy. Das ist, ich glaube auch, man kann das so lassen. Ja, wenn man die Grundaggressivität am Tisch, wenn man sie erhöht, indem man sehr viele Optionen ausschöpft, weil, wie du gesagt hast, müssen die anderen dann erstmal nachziehen. Denn natürlich, also man kann es auch ein bisschen so emotional ja verstehen, wenn jemand 4 Dinge spielt in seinem Zug und ich wiederholt nur eine Sache mache, dann wird es mir auch, das leuchtet mir dann schon ein, dass das mal vielleicht mein ärgster Gegner ist, weil man sieht ja auch, dass er offensichtlich viel größere Kapazitäten hat als ich und mich wahrscheinlich auch dann damit platt machen wird. Das ist aber auch so ein Ding, Threat Assessment, Diplomatie beeinflusst natürlich das Sequencing in Commander. Denn ich kann ja sagen, hier, wenn du dich jetzt drum kümmerst, mache ich in Zukunft das. Damit gibst du Informationen her, was du nicht müsstest, aber in dem Fall ist es vielleicht schlau, weil du zum einen, vielleicht weißt du schon, dass jemand von deinen Verbündeten die Ressourcen hat, um ein Problem zu handeln. Vielleicht weißt du es aber auch nicht und guckst dann einfach mal, ob sie es schaffen. Einzig und allein vielleicht auch aus dem Grund, dass du es zum einen gerade nicht selber schaffst und zum anderen, um mal zu schauen, was die denn so haben, weil man muss ja immer bedenken, dass der Arch-Enemy von jetzt gerade vermutlich irgendwann gestürzt wird und dann gibt es ja den Second in Command und der ist dann der Arch-Enemy. Und wenn ich dann schon alles rausgeblasen habe, stehe ich natürlich auch nicht besonders gut da. Gibt's denn, also ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele von Decks aufgeschrieben gehabt, die natürlich Sequencing anders betreiben. Du magst doch Aggro-Decks gern, Freddy. Wo sind denn Aggro-Decks ungefähr angesiedelt, würdest du sagen, bei so zugübergreifendem Sequencing?
Aggro-Decks sind ganz einfach angesiedelt. 1-2 Protection Spells offen halten. Du darfst quasi alles bis auf 2 Mana oder 3 Mana, je nachdem welchen Protection Spell du auf der Hand hast, ausspielen und zu deinen freiesten Zügen verwenden. Mach deinen Sol Ring in den Arcane Signet. Nur die Runden darauf, bitte halt das Arcane Signet und ein Land offen, wenn dein Board gewiped wird, weil du dann möchtest du deinen Schutz haben. Das Wichtige an Aggro-Decks ist eben, sie machen sehr viel in ihren eigenen Zug und das Wichtige ist, sie müssen darum arbeiten, keine Instant-Loss-Condition zu bekommen. Und es kann ja eben passieren durch Boardwipes häufig, weil das klassische Token Tribal stirbt zum Beispiel sehr häufig durch Boardwipes. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen von, ja, aber mein Commander macht Dinge indestructible und der ist ja mein Schutz oder sowas, aber grundsätzlich, es Board beschützen ist somit das Wichtigste an Interaktion, das Aggro haben kann. Sonst wird halt einfach viel vor den Kampf gespielt, weil man möchte den Schaden optimieren und gleichzeitig möchte man die Antworten, die Opportunity Costs von anderen Leuten rausbekommen.
Ja.
Man möchte, also tatsächlich, man denkt sich immer, das ist nämlich das paradoxe Denken von Aggro-Decks. Von, ich möchte Kreaturen, ich möchte meinen Kreaturen Schaden machen, aber wenn ich die Person angreife, dann boltet die mir meine Kreaturen, dann macht sie null Schaden. Ja. Der tatsächlich richtige Play ist oft doch einfach den Bolt oder was auch immer zu forcen, damit meine nächste Kreatur Schaden machen kann, weil der Gegner keinen Bolt mehr hat.
Ja, ich finde das auch bei Aggro-Decks, die sind sehr interessant, wenn man so sich zugübergreifendes Sequencing anguckt. Weil, wie du ja gesagt hast, man zwingt die an, man bestimmt quasi ein bisschen das Sequencing der anderen. Und für ein Aggro-Deck ist es im Zweifelsfall ja sogar gut, wenn ich es schaffe, dass der Board-Vibe, den ich sowieso fürchten muss, wenn er in meinem Zug kommt, weil ich die Hand des Gegners zwinge, dann kann ich mich da auch noch aufbauen, zumindest wieder ein Stückchen. Wenn man, du hast ja gesagt, man soll sich Protection offen halten, das ist ganz wichtig bei der Art von Decks. Es ist jetzt aber auch so, dass natürlich, du hast ja keine Protection üblicherweise bis zu deinem nächsten Zug. Das heißt, die Gegner können auch einfach deine Möglichkeiten überlasten. Das gehört auch dazu. Wenn jetzt dreimal eine sehr gefährliche Situation kommt und dich dreimal die Situation zerstören würde, der Board-Vibe, dann kannst du ihn trotzdem nur einmal beantworten. Wenn du aber in deinem eigenen Zug so aggressiv auftrittst mit deinem Aggro-Deck, dass da schon jemand echt viel Abwehr zünden muss, dann kannst du immerhin sagen, gut, ich habe jetzt 45% meines ganzen Board States verloren, aber ich kann da noch was machen damit. Und vielleicht bin ich dann auch nicht mehr so, ich sag mal, vielleicht wirklich dann nicht mehr so gefährlich für den Rest, bis ich wieder dran bin. Weil das ist durchaus ein Ding, das habe ich zumindest in meiner Erfahrung so erlebt, dass die anderen einen schon auch durch sag mal, steten Tropfen niederkriegen, wenn man so ein Aggro-Deck hat, weil ich kann nicht auf alles ständig reagieren, weil wie du gesagt hast, man hält sich halt nicht viel Mana offen, weil man im eigenen Zug spielen muss. Deswegen seid aggressiv. Und wir plädieren, glaube ich, beide immer dafür, spielt Aggro-Decks, das ist cool, das bringt einem coole Dinge bei und das macht einfach das Spiel schneller. Und es ist schön, Antworten aus Leuten rauszuzwingen. Ja, Control-Decks gibt es natürlich auch noch. Das ist der Klassiker. Die sind ja eigentlich selten in ihrem Zug unterwegs. Also deren Sequencing, deren zugübergreifendes Sequencing ist halt
Stimmt
Enabler besser, im aber. Eigenen Zug spielen.
Nein, das ist was Wichtiges. Stimmt das aber? Oder verwenden die sehr viel Card Draw und Optionen in ihren eigenen Spiel und maximieren nicht auf Schaden, sondern maximieren auf Optionen und Informationen.
Mhm. Ja, es sieht zumindest, also das, ich würde dir zustimmen. Es sieht natürlich dann meistens so aus, als ob sie in ihrem Zug nicht viel machen. Aber wie du gesagt hast, mit 3 Handkarten werde ich nicht durch 3 gegnerische Züge kommen als Control-Deck. Das heißt, ich muss natürlich in meinem Zug mir die Optionen besorgen, ich muss mir vielleicht die Infos besorgen. Und dann kann ich reagieren. Trotzdem sind das ja meistens die Decks, die sich schon mehr als Aggro-Decks natürlich offen halten, um direkt auf deine Spielzüge reagieren zu können, weil natürlich ein Control-Deck nicht mit einer großen Verzögerung auf deine Informationen reagiert, sondern du kriegst es als Control-Spieler, dann musst du ja eh entscheiden, dran mit Priority. Mache ich jetzt was oder nicht? Du musst halt nur die Option auch auf der Hand haben. Und da bin ich voll bei dir. Dein eigener Zug muss dich halt enablen, dass du das machst. Also Karten ziehen, irgendwelche Dinge, die Auto-Countern, was weiß ich was. Also dass du zumindest in die Situation, du musst als Control-Deck in die Lage kommen, dass du sehr viele Freiheiten in den anderen Zügen hast. Musst du erstmal schaffen.
Hingegen, ich glaube eben, was eben oft vertauscht wird zwischen Control, ist eben das Combo-Deck. Wie Combo-Decks gerne sequenzen. Die sequenzen nämlich auf ihren Combo-Zug hin. Das heißt, sie lassen sich meistens sehr viel Opportunity-Kosten offen, weil sie wollen ein genaues Ziel haben. Sie spielen oft, wie man eben denkt, dass sich Control-Decks spielen, indem sie sich massiv Mana oben lassen und Instant-Speed-Draw-Zeug statt Quantität, also lieber zahle ich 4 Mana für einen Instant Speed Draw 3 machenden Dude als eine Ristic Study. Meistens spielen sie eh eine Ristic Study, aber ich meine, als einen effektiven Archmage Emeritus, der immer, wenn du eine Instant oder Sorcery spielst, eine Karte zieht. Das ist zum Beispiel eine Karte, die Control gerne mag.
Mhm.
Combo nicht so. Und weil die eben auf Optionen und das wichtigste Countern hinarbeiten, muss ich niesen. Wollen die, dass die Leute ihre Ressourcen erschöpfen? Ihre größte Ressource ist, dass die anderen eben geringe haben und dann selbst mit der eigenen Combo nicht interagieren können oder so wenig wie möglich. Natürlich muss es nicht immer eine Instant-Win-Combo sein, aber ich sag mal, man kann ja auch Dinge aufsetzen, die jetzt nicht unbedingt das Spiel gewinnen würden. Also eine meiner Lieblingsdinge ist, ich counte dir das, alles sind ausgetappt und ich spiele Brudiklatt. Dann spiele ich eine Karte wie Mob Rule, die mir alle Kontrolle über alle Kreaturen mit 3 oder weniger Power oder 4 oder höher Power, man wählt halt, gibt. Auch eine schöne Karte der Woche von ganz damals noch.
Mhm.
Brudiklatt. Man übernimmt die Kontrolle über die ganzen Kreaturen und jedes einzelne dieser Token, die da drin ist, mache ich zu einem Treasure. Für was Weiteres. Es ist eine Mini-Kombo, auf die ich hinarbeite, die mir aber jetzt so viel Ressourcen generiert, wie was Verrücktes. Oder ich sag mal, ich habe eine Mana-Crypt-Kopie. Ich mache alles zu Mana-Crypts und im Endstep bekommt ihr sie wieder. Das kann auch genauso böse sein, um als Kombo zu gewinnen, weil ihr werdet 20 Mana-Crypts haben. Was ein Traum. Ihr werdet an den Triggern sterben.
Ich nicht, Freddy. Mich verrät sie nie.
Dich verrät sie nie. Aber vielleicht nur deine. Was ist mit den vergifteten Phyrexien? Ja, Telkior Mana Crypts.
Das stimmt. Wahrscheinlich hast du mir irgendwelche fehlerhaften Mana Crypts untergejubelt, die beim schiefen Anschauen schon explodieren.
Ja.
Ja, das ist klar. Also, man denkt bei Combo ja wirklich oft immer an diesen Instant Win, den man halt genau im Endstep des letzten Spielers vor einem ausführt. Aber du hast jetzt gute Beispiele genannt, dass es nicht immer so laufen muss. Es kann natürlich so laufen. Und dann ist es ja auch gut, wenn man ein paar Sachen hat. Da kommt wieder das ins Spiel, was ich vorhin meinte, wenn man so ein paar Lockvögel hat, die dann halt einfach schon mal Optionen aus den Gegnern rausziehen und man braucht den Lockvogel vielleicht gar nicht. Oder es ist zumindest nicht besonders schlimm, wenn er ausgeschaltet wird. Es verlangsamt einen halt dann ein kleines bisschen beispielsweise. Aber es wird einer da sitzen und sein Swords to Plowshares zum Beispiel auf die Kreatur draufhauen oder sein Artifact Exile. Und dann kannst du kommen und, weiß ich nicht, Underworld Breach reinflashen und ab geht die lustige Unterweltparade. Mir würde es zum Beispiel nicht gelingen, ich bin für Underworld Breach immer ein bisschen zu doof, glaube ich. Aber es gibt Spieler, die können das, das weiß ich.
Also komm. Auch was Wichtiges, weil du Lockvogel gesagt hast, ein Two-Drop, der immer einen Swords to Plowshares trifft, hat sehr viel Wert.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist, es gibt Karten, das kann natürlich sich unterscheiden, das meinte ich ja am Anfang, oder irgendwann früher zumindest, dass das Ganze mit Threat Assessment so ein bisschen zusammenhängt. Es kann in eurer Playgroup natürlich sein, dass für manche Leute das gar kein Problem darstellt oder sie einfach eure Decks kennen und dann machen sie es nicht mehr so. Aber im Üblichen kann man sagen, es gibt einfach Dinge. Ein Esper Sentinel zum Beispiel ist was, das zieht einfach Reaktionen von den Gegnern, weil sie den zu Recht fürchten. Und das ist, man kann da natürlich sagen, ja, super, jetzt ist er verschwendet. Hab ihn ausgespielt, jetzt ist er kaputt. Ja, wenn man immer nach dem Maximum von den Möglichkeiten gibt, die er hat. Man kann natürlich damit Karten ziehen wie ein Blöder bis zum Ende des Spiels, aber das kann man nur machen, wenn gar niemand jemals auf dein Board reagiert. Also manchmal ist es einfach, wie du gesagt hast, schlau, wenn man etwas da reicht, es zerstören lässt. Und dann kann das Nächste, was man macht, eben nicht zerstört werden. Oder jemand anders muss es zerstören. Man muss nur resilient genug sein, um am Ende zu überleben. Was auch ein wichtiges Ding ist, dass man im Großen und Ganzen sein Deck, das ist jetzt aber sehr Meta-Sequencing, dass man es so baut, dass das Deck eben nicht zusammenbricht, wenn ein Schritt davon rausgenommen wird. Aber das ist generell, das ist nochmal ein anderes Gebiet. Da geht es ja um Deckbau im Allgemeinen.
Genau. Du hast als letztes noch eine kleine Frage gestellt, und zwar unterscheidet sich Sequencing in Commander, also Arc, von normalen Spielen? Und ich würde jetzt halt mal ganz gern behaupten, ja, denn es ist weniger wichtig. So, das ist, glaube ich, jetzt die mit kontroverseste Meinung, die ich hier bringen kann. Denn tatsächlich eben im EDH ist die Optimierung nach für verschiedene Decks wichtig. Aber meistens hat man immer den Buffer, den Sequencing-Fehler, sich rauszureden. Es da dann die Chance zu haben, hey, könnte ich, du hast das mit den Takesies-Backsies gesagt. Selbst wenn man nicht mit Takesies-Backsies spielt, finde ich es weniger wichtig, weil ein Fehler, es sind so viele Informationen, dass ein Fehler vergessen wird, leichter. Während in 1v1, wenn da so, oh, warte mal, kann ich kurz das Mana umtappen? Ich weiß sofort, der hat einen 2-Mana-Counterspell und 1 gegen 1 ist das eine unglaublich wichtige Ressource, weil ich sag mal, ich spiele einen Draft. Jetzt weiß ich, er hat einen von drei Zaubern in den ganzen Set auf der Hand. Er hat es gerade verratet, indem er seine Mana umtappen wollte. Es ist massiv, wenn ich so tief bin in ein Limited-Format wie Dominaria United oder March of the Machine, wo ich so viel gespielt habe und so richtig alles wusste an Karten, die in den Set waren. Also, da waren halt solche Dinge tatsächlich game-winning, wenn ein Gegner gegen mich da einen Sequencing-Error gemacht hat, weil ich jetzt 100% um eine Karte rumspielen konnte, die er hatte.
Ja, also ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe auch gesagt, ja, es unterscheidet sich natürlich von One-on-One, aber das Ding ist halt, das klassische Sequencing, da bin ich voll bei dir, wird weniger wichtig. Wenn man Sequencing ein bisschen öffnet in das, und da geht es, da vermischt sich dann sehr mit Threat Assessment, finde ich, ab einem gewissen Punkt. Das geht dann, das weitet sich auf und irgendwann bist du dann einfach, finde ich, beim klassischen Threat Assessment. Deswegen ist das, würde ich auch sagen, wichtiger als perfektes Sequencing ist gutes Threat Assessment. Weil du halt einfach, du musst so viel länger durchhalten, habe ich es genannt, in einem Commander-Spiel. Du hast halt drei Züge, die du durchkommen musst, mit einem halbwegs intakten Gameplan am Ende. Und das ist einfach schwieriger. Und ja, du kannst natürlich, das ist auch schön, du kannst durch Diplomatie, kannst du zum Beispiel Sequencing wieder auswetzen, wenn du irgendwie andere Leute dazu bringst, was zu tun, was du vielleicht hättest machen können, oder wo du im besten Fall sie dazu bringst, dass sie ihre Optionen nutzen, um deine Probleme zu lösen. Und deswegen würde ich sagen, das Sequencing, so dieser Kern von das Maximum erreichen mit meinen Ressourcen, das tritt zurück zu so einem in Commander, finde ich, auch abstrakteren Optimum, weil du hast halt, wie du gesagt hast, so viele Informationen, dass man schwer auf diese Formel zurückgehen kann, das, das und das ist perfekt. Davon gibt es Abweichungen, die kann man dann als Fehler betrachten. Und dann ist ein Zug halt zu 100% gut oder zu nur noch 70% gut oder vielleicht sogar nur zu 50% gut. Weil ihr dürft nicht vergessen, ein nicht zu 100% guter Zug, das hatten wir ja vorhin auch schon, bedeutet für den Gegner auch, dass man nicht 100% die Gefahr ist. Das heißt, man kann im nächsten Zug vielleicht mit den Ressourcen weiterarbeiten, wohingegen die Person mit Sol Ring, Arcane Signet und Birds of Paradise wahrscheinlich, wenn sie das nächste Mal dran ist, bereits eine dieser Ressourcen nicht mehr hat.
Also, na gut, eine wichtige Sache ist noch, weil deswegen ich das vorhin mit Aggressivität gemeint habe. Man könnte auch sagen, ich habe Threat gemeint. Aber ich meinte tatsächlich, eine versteckte Ressource in Magic, in Commander ist, so wie ich es reinschrei, kommt es auch zurück. Es ist, wie aggressiv möchte ich das Spiel überhaupt haben? Und ein sehr hohes, aggressives Level ist ein sehr letales Level. Und wenn ich dafür halt reinschrei und bin gleichzeitig der größte Threat, der das Spiel am letalsten gemacht hat, bin ich wahrscheinlich auch die erste Person, die in diesem letalen Spiel sterben wird.
Ja.
Deswegen, es ist vielleicht Haarspalterei, aber ich glaube, der Unterschied ist groß genug, dass einer existiert.
Ja, ich finde auch, was man zusammenfassend nochmal sagen kann, wenn ihr gerade neu in Commander seid, ist es überhaupt gar kein Problem, wenn ihr so vom 101 erstmal kommt, dass ihr das alles noch drin habt und erstmal in euren Zug perfekt macht und dann mal guckt. Aber ich glaube, es wird in Anführungszeichen schlampiger mit der Zeit, weil man sieht, okay, man kann sowieso nicht. Diese Illusion von Kontrolle, die gibt's in Commander halt noch weniger als im One-on-One. Und irgendwann kommt man, glaube ich, an den Punkt, wo man da ist, wo Freddy gerade gesagt hat, wo man eben dieses Aggressionslevel, das Allgemeine beachtet, eher nach Threats guckt und dann halt schaut, okay, vielleicht ist ein 50%-Zug einfach genug und ich halte mir mehr offen. Was auch eine Form von Sequencing sein kann, aber muss halt erstmal an den Punkt kommen. Insofern spielt einfach viel Commander, macht euch Gedanken, vermöbelt mich ein paar Mal mit Dingen, die ich nicht verstehe, wenn ihr gegen mich spielt. Und habt einfach Spaß und dann werdet ihr selber sehen, was für euch das Ding ist. Denn es kann natürlich Spaß machen, wenn man immer den perfekten Zug hat. Das möchte ich nicht verneinen. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn alle Zahnräder klicken. Aber das wird dem Commander leider sehr, sehr selten passieren.
Die Zahnräder klicken und ihr klickt bitte auf den Discord hier im der Videobeschreibung oder auf den Like-Button, wenn ihr auf YouTube seid oder Subscribe-Button oder Call to Action. Empfehlt uns einfach weiter. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sagen kann. Wenn ihr jemanden kennt, der theoretisch daran interessiert wäre, mal so einen Podcast reinzuhören, haut's einfach mal raus, wenn es euch gefällt. Ich weiß, die Folgen jetzt gerade sind ein bisschen theoretisch und glaubt mir, es wird auch mal wieder aufreißerisch, wahrscheinlich genau nächste Woche. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir es. Es sei denn, es ist natürlich noch eine Karte der Woche dabei. Und Jochen, du hast das letzte Mal eine Karte der Woche gehabt. Deswegen habe ich hier eine kleine zusätzliche Karte der Woche. Und es ist eine, wie soll ich behaupten? Es ist eine Karte, die, jetzt kann man sie sich vielleicht noch gönnen. Es sind tatsächlich die March of the Machine Flip Praetor. Die Elish Norn nimmt extrem viel von den Praetoren als Karte weg, weil jeder weiß halt, die Karte ist doch sehr gut. Die Elish Norn und Argent Etchings. Tatsächlich sind es alles Karten im 5 bis 10 Euro Bereich von Voriklex und Shingetaxis, die extrem stark sind. Voriklex ist ein 5-Drop, der einem zwei Länder auf die Hand sucht. Zwei Forests, die nicht mal Basic Forests sein müssen. Und hat Trample Reach und dann zusätzlich noch was anderes hinten, dass er sich transformieren kann. Shingetaxis zieht jedes Mal eine Karte, wenn man einen Non-Creature-Spell mit drei oder weniger spielt. Und hat hinten drin und kann sich auch flippen. Ich glaube, die Flip-Commander gehen ein bisschen unter, weil man denkt halt so, oh, die Flip-Kosten, werde ich die tatsächlich so oft machen? Und vergisst teilweise, was einfach für Häuser an Mythics da reingelegt worden sind. Und klar, es sind jetzt nicht die günstigsten Karten, die ich empfehle, aber 5 Euro für einen Warring-Klex, der zwei Karten, der zwei Länder sucht. Ich möchte einfach nur mal sagen, das Ding ist ein Ramp-Payoff und ein Biest in jeglichen Ramp-Decks. In jeglichen Landfall-Decks. Und ich glaub tatsächlich, wenn die Leute mehr damit in Commander spielen, dass der Preispunkt nicht behalten bleibt.
Ja, das glaube ich auch. Aus dem Grund habe ich mir die auch geholt. Ich musste mir zum Glück nur Sheodrit nicht kaufen. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, also sie sind nicht wirklich günstig, aber gleichzeitig, ja, die werden wahrscheinlich teurer werden, und sie sind, jeder davon ist auch, wenn man jetzt mal nicht unbedingt nur auf das Power-Level guckt, dass die da so mitbringen, auf die pure Macht, die sind auch einfach, muss ich jetzt mal so aus dem Phyrexianer-Flavor-Sichtpunkt sagen, die sind fantastisch umgesetzte Flavor-Mechanik-Karten, und die sind einfach, finde ich, echt schön designt.
Ja.
Und die sind auch, die fühlen sich einfach auch clever an, wenn man die sieht und wenn man die spielt. Und das ist, darf man nicht unterschätzen, das macht Spaß, solche Karten zu spielen, finde ich zumindest. Zum Beispiel die Elish Norn Grand Cenobite, die klassische Elish Norn, mit alle deine Kreaturen kriegen +2/+2, alle anderen kriegen -2/-2, und sie hat Vigilance. Das ist ein super geiler Effekt, absolut keine Frage, aber das ist halt im Vergleich dazu, was die neue Elish Norn macht, also die Flip Elish Norn, arschlangweilig.
Ja.
Und das ist einfach das, also mir persönlich macht es mehr Spaß, mit was zu spielen, wo ich Optionen habe, was tun kann, wo ich einfach auch mal überlegen kann, ob sich das jetzt schon lohnt oder vielleicht noch nicht. Das finde ich einfach cooler, und ich finde die wirklich, wirklich schön. Das ist auch, ja, das ist einfach cool, dass die das noch gemacht haben, dass alle Prätoren nochmal aufgetaucht sind mit ihrer eigenen Lehre. Das gefällt mir auch als Phyrexia-Fanboy einfach gut.
Ja, also Karten sind einfach sehr günstig in dem Fall noch, und ich glaube, das kann sich sehr leicht ändern. Also ich meine, Shingetaxis ist wahrscheinlich tatsächlich eher ein nischigerer, aber vor allem Warring-Klex sollte keine 5 sein. Also sollte im Sinne von, normalerweise würden Preistrends ihn höher einschätzen.
Gut, dann würde ich sagen, mit dem Tipp können wir uns verabschieden. Seid nächste Woche wieder da. Freddy hat euch schon gesagt, wo ihr uns folgen könnt. Kommt auf den Discord, spielt mit. Ich bin momentan nicht so viel unterwegs zum Spielen. Aber ihr könnt mit Freddy spielen und mit ganz vielen anderen coolen Leuten. Und generell spielt ganz viel Commander. Übt Sequencing, wenn ihr neu seid. Vernachlässigt Sequencing in dem Maße, wie ihr wollt, wenn ihr schon alte Hasen seid. Und habt einfach Spaß an Commander, und wir sehen uns.
Untap, upkeep, draw.
Ciao.